Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcast. Der Podcast rund um das Thema KI und Technologie und was die Welt da sonst noch so draußen bewegt. Und in dieser Folge durfte ich mit Ralf Strauß sprechen. Und Ralf Strauß ist echt so ein Schiff eigentlich in der Marketing-Community beziehungsweise in der ganzen MarTech-Bubble. Mit Stationen wie Marketing bei SAP, bei Volkswagen, führende Positionen dort betrieben, macht er jetzt den Marketing-Tech-Monitor, was ein 200-Seiten-Heft ist, mit Insights von vielen hunderten marketingleitenden Personen in Deutschland. Du merkst, super tief drin. Zudem hat er auch noch den Marketing-Tech-Summit, wo er das Ganze auch nochmal ins reale Leben bringt. Also wirklich jemand, der sehr viele Jahre Erfahrung hat, sehr tief auch in dem Thema drin ist, sehr gut vernetzt ist, mit vielen, vielen Menschen redet, das auch wirklich liebt. Das wirst du auch in dem Podcast merken. Und natürlich auch einen Blick in die Zukunft mit mir zusammen wagt. Also lohnt sich auf jeden Fall. Einige kleine Nuggets dabei. Ich glaube, der letzte Satz beim Podcast war tatsächlich mein Lieblingssatz auch zum Thema, wie entwickelt sich denn das Marketing für uns. Also, viel, viel Spaß bei der Folge und jetzt ab rein.
New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Ja, moin Ralf, schön, dass wir uns mal so quasi mit Aufnahme sprechen. Wir haben ja immer mal wieder Kontakt. Und schön, dass wir jetzt eine relativ lange Zeit über und die Themen reden, die uns beide so bewegen. Erstmal kurz zu dir, die Leute, die dich komischerweise noch nicht kennen. Wer bist du, was machst du und wie ist eigentlich dieses Thema Marketing zu dir gekommen?
Erstmal danke, Jens, für die nette Einladung. Wer bist du und was mache ich? Das fragt mich meine Frau auch jeden Tag. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Nein, also Spaß beiseite. Ich habe mal fast 20 Jahre in Konzernen gearbeitet, war mal Marketingleiter der SAP in Deutschland, dann Deutschland Zentraleuropa, hatte dann die Freude, nach vielen Jahren, langen Jahren als Marketingleiter von der SAP global verantwortlich zu sein für alles, was du heute als MarTech bezeichnen würdest. Das heißt, ich habe mal 3, 3,5 Jahre ganz viel Software gebaut mit Kolleginnen und Kollegen, um dann irgendwann mal zum Volkswagen-Konzern zu wechseln und dort mal eine ganze Zeit lang verantwortlich zu sein für die Digitalisierung von Marketing und Vertrieb. Also vom K-Konfigurator Frontend bis zur Produktionsplanung Steuerung. Das heißt, mein ganzes Leben irgendwie mal im Spagat verbracht zwischen Fachbereich Marketing und Vertrieb / IT und war dann 10 Jahre lang Präsident des Deutschen Marketingverbandes, bin heute noch Chairman of the Board an der Europäischen Marketingverbände und habe seit 2006 glücklicherweise mit einem ganzen Werk von Kolleginnen und Kollegen die CMO-Community in Deutschland. Und wie bin ich da reingerutscht damals? Wie es manchmal so ist, wie die Jungfrau zum Kinde. Als Leiter der Unternehmensentwicklung der SAP in Deutschland hat mich damals der damalige Deutschlandchef gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das Marketing zu übernehmen mit, was weiß ich nicht, fast 100 Kolleginnen und Kollegen. Und so bin ich dann ins Marketing reingerutscht, nachdem ich früher mal studiert hatte und Projekte gemacht hatte. Aber dann war ich auch mal Marketingleiter. Und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang herausgetragen. Also wie macht man Marketing? Wie entwickelt sich das Marketing? Und vor allen Dingen auch, wie schafft man diesen Weg in Richtung Data-Driven Customer Interaction? Und deswegen ganz viel Zufall. Aber was mich so daran fasziniert, ist tatsächlich immer wieder, wie entwickelt sich so eine Profession? Wenn du dir Supply Chain Management oder sowas anguckst oder Finanzen Controlling, das ist, wenn wir ganz ehrlich sind, seit 25, 30 Jahren relativ ähnlich. Die Kollegen im Supply Chain Management sagen, Mensch, Just-in-Time Manufacturing haben wir 1985, 1990 eingeführt und wir sind seitdem eigentlich gewöhnt, uns alle 2,5, 3 Jahre neu erfinden zu müssen. Das ist nichts Besonderes für uns. Im Marketingvertrieb ist es halt nicht so, ne? Ich glaube, wir haben einen unglaublichen Rückstau an Themenfeldern, wo wir reingehen müssen. Und ein Kollege von Audi hat mal so schön gesagt, weißt du, wir haben uns erfolgreich 20 Jahre lang gegen CRM irgendwie gewehrt und keiner hat so richtig oder nur halbherzig eingeführt. Jetzt kriegen wir es halt links und rechts und jetzt musst du halt rein. Ne? Das heißt, du musst Datengrundlagen schaffen, du musst die Organisation umstellen, du musst cross-funktionale Teamstrukturen schaffen, sowas. Du hast keine Chance mehr. Und das, finde ich, ist jetzt gerade das Spannende.
Das heißt, diese Dynamik, diese Geschwindigkeit auch im Markt oder in den Themen, ist das, was dich dann am Marketing und Tech so fasziniert bis heute?
Komplett. Und das gerade auch dieses Spannungsfeld permanent zwischen Fachbereichsthemen und IT, wie setze ich es denn um? Und ich glaube auch zutiefst, wie gesagt, ich war früher mal global verantwortlich für CRM-Marketing auf Seiten der SAP. Viele der jetzt gerade auch CRM-Projekte scheitern, 80-90% oder erreichen nicht die Ziele, die sie sich mal ursprünglich vorgenommen haben. Und was mich halt so begeistert ist, so In Search of Excellence, da gab es mal ein tolles Buch von Peter Sporterman, auch in den 90ern, wie mache ich es denn richtig? Also wie schaffe ich denn solche Sachen richtig umzusetzen? Und jetzt weniger PowerPoint-Geschrei und mit Plattitüden, sondern wirklich mal, was sind Grundlagen, die ich schaffen muss? Was ist Pflicht? Was ist für? Und wie mache ich denn solche Sachen erfolgreich? Und das finde ich halt nach wie vor super spannend. Und das Problem ist halt in den seltensten Fällen, muss man auch dazu sagen, ist eine IT-Anwendung, sondern das Problem sitzt halt meistens vorm Laptop. Wie nimmst du halt eine Organisation mit? Wie machst du das? Wie schaffst du es tatsächlich, Themen da zu verankern?
Ja, und ich glaube, das ist diese Dynamik ist wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich. Wie du sagst, manche Projekte scheitern einfach auch aufgrund der Thematik. Aber ich glaube, das ist einfach für mich ja auch eine total spannende Kombination und gerade dann mit deiner Erfahrung. Thema Erfahrung. Du bist ja 2, 3, 4, 5 Jahre älter als ich. Hast dementsprechend auch einen ganzen Berg an noch mehr Erfahrung. Jetzt würde ich ja sagen, wenn man schon so viel Erfahrung hat, ich nehme bewusst nicht das Wort alt in den Mund, mein Lieber, ist ja der Schritt eigentlich auch, ich gehe einfach nur in Boards rein, mache hier gemütlich ein, quatsch ein bisschen was. Was treibt dich noch so an, dass du auch noch so hands-on am Markt bleibst, mit allen noch quatschen willst, selber auch Events noch veranstaltest und andere Projekte, wo wir gleich noch zukommen, dass du dich nicht gefühlt im Kopf zur Ruhe setzt?
Das ist die Lebensfrage, Jens. Aber das ist eine gute Frage. Also ich glaube eines, zurück zu dem, was wir gerade eben gesprochen haben, warum funktionieren ganz viele Projekte nicht? Es liegt daran, dass du nur auf so einer Plattitüden-Oberflächenebene dir Themen anguckst. Meine Mutti hätte immer dazu gesagt, Junge, mach mal deine Hausaufgaben. Ich glaube, du musst mal Sachen im Inhalt verstehen, mal durchholen, um dann zu sagen, was müssen wir denn machen, ob das auf Projekten sind, bei CRM-Einführungen, beim Einsatz von KI. Und dass es nicht so auf, wie soll ich sagen, so Bild-Zeitung, Headline-Ebene läuft, sondern du musst mal verstehen, was passiert denn da, was machen denn diese ganzen Tools, ohne sich dann irgendwie zuschütten zu lassen von der Komplexität dieser Welt. Und mit KI ändert sich alles Mögliche, sondern wirklich mal Qualität und Tiefe in den Inhalten reinzubekommen, um zu sagen, auch in den Projekten, die wir machen, wie macht man das am besten, wo solltest du hingucken und welche Themen solltest du vielleicht echt wirklich mal ausblenden. Und daran habe ich von die ganzen Jahre über, ob damals bei SAP, bei Volkswagen oder heute selbstständig, eine unglaubliche Freude dran gehabt. Und wie kriege ich denn sowas in einer Organisation verankert? Das ist es ja am Ende des Tages. Also es geht nicht um Function Features von irgendeiner IT-Anwendung oder kannst innovativ aufzählen, dass mehr als 15.000 IT-Anwendungen im Marketing-Vertriebsumfeld gibt, sondern eher zu sagen, okay, was ist denn das Richtige für mich? Wie mache ich das denn richtig? Wie mache ich es vernünftig? Denn auch wenn du dich mit Unternehmen unterhältst, die meisten sagen, ja, wir haben irgendwann mal, keine Ahnung, 10 oder 12 Millionen Euro mit CRM im Garten verbuddelt und das soll uns bitte nicht nochmal passieren. Und da sind ja ganz viele Leidensgeschichten auch dahinter. Und deswegen mehr so die Frage, wie mache ich es denn richtig? Und das treibt mich nach wie vor heute um und habe meine Freude dran.
Und ich glaube, dass man muss ja auch dann gerade in dem Bereich diese Hands-on-Mentalität behalten, weil sonst kannst du ja in 3 Jahren nicht erzählen, was State of the Art ist oder wie man was umsetzt, weil sich der Markt einfach auch ohne KI schnell genug bewegt. Lass uns mal über 2 Sachen sprechen, die du sonst so auch noch so nebenbei machst. Nicht nebenbei natürlich, aber 2 krasse Projekte, bevor wir dann auch so ein bisschen in den KI-Bereich abdriften. Und zwar den Marketing Tech Monitor und den Marketing Tech Summit Berlin. So, nun ist es ja so, der Marketing Tech Monitor, kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich, riesengroßes Heftchen, wird jedes Jahr dicker, mit unglaublich vielen Insights drin. Was genau ist der Marketing Tech Monitor und warum tust du dir das jedes Jahr an? Und du erzählst mir, glaube ich, jedes Jahr, dass er dünner werden soll, nicht dicker. Und jedes Jahr wird er noch inhaltlicher, noch fetter.
Ja, Jens, ich glaube, unser zweiter Fehler ist, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon zu lange. Das ist das Problem. Lass uns direkt ansprechen. Nein, also der Marketing Tech Monitor ist mal entstanden im Jahr 2019. Und das ist nicht aus einer Strategie heraus entstanden, sondern wir hatten Workshops im Airline-Bereich und im Handelsbereich. Und die haben mich angeguckt und gesagt, sag mal, du kennst doch alle Leute. Kannst du nicht mal 300, 400 Firmen befragen, wie die denn mit dem ganzen Thema Data-Driven Customer Interaction so im breitesten Umfeld umgehen? Wie machen die das? Welche Herausforderungen? Wie gehen die daran? Wie machen wir das? Das war so die Idee tatsächlich, die wir dann umgesetzt haben als Marketing Tech Monitor. In den ersten Jahren war es dann 50, 60 Seiten. Jetzt der letzte 2025 hatte tatsächlich, wie du sagst, 196 Seiten. Und über die Jahre hinweg ist das gewachsen. A, versuchen wir möglichst viele Themen abzudecken, also was ich von Ad Fraud bis Causal AI, KI-Einsatz, Agenteneinsatz, wie mache ich das denn, CRM, Datenstrategie, also von der Strategie bis runter zu einer IT-Anwendung, also ganz viele Facetten abzudecken, das ist das eine. Das zweite ist auch, was halt unser Anspruch ist, qualitativ Tiefe und Inhalt anzubieten und nicht nur Oberflächenbeschallung zu machen, also mit so ein paar abgedroschenen Plattitüden. Und da halt tatsächlich auch zu sagen, eher so in Richtung normative Handlungsempfehlung zu gehen. Wenn du dir über Marketing-Automatisierung Gedanken machst, dann solltest du 1, 2, 3, 4, 5 machen. Wenn du über KI nachdenkst, solltest du vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 dir angucken oder folgende Voraussetzungen schaffen. Also weniger deskriptiv als vielmehr als normative Handlungsempfehlung. Das macht das ganze Ding immer umfangreich. Und wir packen halt eine ganze Reihe von Fallstudien noch rein. Und dieses Jahr von Bräuninger, Sartorius oder Mediamarkt Saturn oder Cosnova oder auch dem Südwestrundfunk. Weißt du, wo du halt versuchst zu sagen, jetzt zeige ich dir mal, wie haben das andere gemacht? Was sind deren Lessons learned? Es gibt ja keinen guten, keinen schlechten, es gibt nur immer Lessons learned, wo man sagen kann, ah, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und das macht jedes Jahr einen Riesenspaß. Und dass das Ding leider Gottes dann doch wieder 200 Seiten ist, das liegt im Wesentlichen daran, A, dass wir versuchen, möglichst viele Themenbereiche abzudecken, B, dem eigenen Anspruch zu folgen, normative Handlungsempfehlungen zu geben, da musst du mal ausholen. Weniger ein Tutorial zu schreiben, als vielmehr zu sagen, dann solltest du XYZ machen und halt eine ganze Reihe von Fallbeispielen reinzunehmen, um es halt anhand der Fallbeispiele halt möglichst plastisch zu machen. Und warum tue ich mir das jedes Jahr an? Es macht einfach einen tierischen Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist das eine. So schreibst du ja auch jede Woche deinen KI-Newsletter, dann sieht man auch alleine in Formulierung, dass jemand dahinter sitzt, der Spaß an sowas hat. Sonst würde es auch nicht machen. Und das Zweite ist, der Marketing Tech Monitor, wenn wir am Anfang des Jahres immer knapp 1800 Kolleginnen und Kollegen, Leiter Marketing oder Leiter Digital, Online-Marketing im Dach befragen und dann über 400 den umfangreichen Fragebogen ausfüllen, ist ja so der Auftakt für uns ins Jahr, zu sagen, wo ist denn der Status quo? Im Juni, dann haben wir meistens Tech and Taste als virtuelle Weinverkostung, wo wir 200 Kisten Wein verschicken an CMOs und Leiter Marketing, Leiter Digital Marketing, um dann mit denen im Rahmen einer virtuellen Weinverkostung so die wichtigsten Highlights des Marketing Tech Monitors zu besprechen, zu diskutieren. Und immer ganz schön, mal vom Winzer raus im Rheingau, mal aus der Weinbank hier in Hamburg. Um dann im Herbst immer, jetzt am 30.09. mit dem Marketing Tech Summit, das wiederum aufzulösen, in Anführungsstrichen, mit ganz vielen Fallbeispielen, also quer durch den Gemüsegarten von Deutscher Bank bis hin zum Mediamarkt Saturn oder der Telekom, um dann auch wirklich zu sagen, wie machen die das denn jeweils, was sind Lessons learned? Und wir verleihen halt noch dabei den Marketing Tech Award, wo wir halt Lösungen auszeichnen, Unternehmen auszeichnen, die ganz viel gemacht haben auf dieser Reise in so einem Data-Driven Customer Interaction. Und wie haben die das denn gemacht? Wie sehen ihre Bebauungspläne aus? Und wie sind die damit umgegangen? Was sind ihre Lessons learned? Das heißt, das Thema zieht sich bei uns über das ganze Jahr hinweg. Und wir haben alle, glaube ich, ganz viel Spaß dran. Funktioniert aber nur, muss man auch ehrlich sein, weil wir, ich habe mal nachgezählt, rund 90 Kolleginnen und Kollegen haben, die uns halt da immer wieder mit unterstützen, wie auch du, Jens. Das heißt, wenn es irgendwelche Fragen gibt, kann man bei den Unternehmen anrufen oder bei Experten anrufen zum Thema Ad Fraud beispielsweise, die halt dann im Detail Auskunft geben, wie mache ich das denn am besten? Und das brauchst du halt. Das, was im Marketing Tech Monitor dasteht, ich bin mehr so die schreibende, ausführende Kraft. Ganz ehrlich, das sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen, von denen wir uns Inhalte abholen müssen oder die auch Sachen dann halt jeweils dazu beisteuern. Und das macht auch Spaß, weil es entsteht so ein Groundswell von einer Community, die sagt, finden wir super diesen Qualitätsanspruch, den unterstützen wir.
Ja, das merkt man auch allein schon, wenn man mal durch das Ding durchblättert. Liegt natürlich bei mir auf dem Nachttisch. Dann merkt man, wie viel Spaß und Freude da auch ist. Also gerade wenn man sich das Thema Marketing und Tech mal anschaut, das kann natürlich sehr dröge sein und sehr trocken und den Eindruck hat man bei euch nie. Wie viele Ausgaben habt ihr jetzt vom Tech Monitor schon?
Wir sind 2019 gestartet, jetzt 2025, das heißt, wir waren jetzt die 7. Ausgabe und haben, und das ist auch, haut mich auch rum, das heißt, wir haben ja insgesamt über die Jahre über 2300, glaube ich, Unternehmen in der Befragung selber gehabt, also die Fragebogen wirklich ausgefüllt haben und über 200 One-on-One-Interviews noch gehabt. Und das ist halt der Wahnsinn in Tüten. Aber es ist halt immer wieder der Anspruch zu sagen, ich versuche dir normative Handlungsempfehlungen zu geben.
Ich glaube, das macht auch dann den Unterschied zwischen einfach nur einer netten Befragung mit ganz vielen bunten Zahlen und KPIs. Und jetzt hast du ja schon ein paar dieser Monitore gesehen. Gab es so gerade dieses Jahr, muss gar nicht im Bereich KI sein, aber so generell ein Learning, wo du sagst, okay, Jungs und Mädels, das hätte ich euch auch schon vor 3 oder 4 Jahren sagen können, dass das jetzt irgendwie ein Thema ist oder ein Problem ist. Hört doch mal auf den guten Ralf.
Ja, nicht auf den guten Ralf, sondern das ist mir so, manchmal so, wie gesagt, meine Mutter hätte gesagt, mach mal deine Hausaufgaben, Junge. Wir haben mit der Universität St. Gallen, haben wir dieses Jahr im Forschungsdesign, haben wir bei der Befragung, haben wir was drin gehabt, dass wir gefragt haben, über die letzten 2 bis 3 Jahre im Rahmen der Digitalisierung von Marketing und Vertrieb, was waren denn deine Ziele? Also eher Daten sammeln oder Customer Experience verbessern und eine ganze Reihe von Fragen. Und zweitens die Frage, hast du das denn erreicht? Und da war mehr so die Frage so, was machen denn die erfolgreichen versus die nicht erfolgreichen Unternehmen? Und was mich umgehauen hat, ist sowas, erstens, insgesamt sagen nur knapp 21% der Unternehmen, dass sie wirklich erfolgreich gewesen sind. Muss auch mal sagen, okay. Das heißt, 80% sagen, na ja, geht so, oder, ne, außer Späß nichts gewesen. Das zweite ist, dahinter haben wir weiter gefragt und gesagt, was hast du denn gemacht, dass du erfolgreich bist? Und meine naive Eingangshypothese wäre gewesen, dass die erfolgreichen Unternehmen tatsächlich den ganzen Tag immer nur die geilsten neuen Sachen machen. Das ist bei weitem nicht der Fall. Und das zeigt sich tatsächlich auch in der Analyse, dass die erfolgreichen Unternehmen auch sauber ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die benchmarken sich, die haben saubere Use Cases definiert, die haben saubere Rollenmodelle und Projektstaffings etabliert, ne? Also dass wirklich die richtigen Leute auf den Projekten dabei sind. Die haben realistische Abschätzungen, was kann denn ein Projekt leisten. Die sind wirklich methodisch, inhaltlich sauber, die kennen ihre Prozesse und die haben auch mal selber für sich sowas gebaut wie eine Capability Map. Ne? Welche Capabilities brauche ich denn, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Tools, welche Capabilities brauche ich denn und wie erreiche ich die denn in Zukunft? Also weniger fast and furious und ich versuche jetzt irgendwelche blöden Tools reinzuholen, sondern eher mehr, alle IT-Anwender sind für uns ein Enabler, um einen Business-Zweck zu erreichen und nicht umgekehrt. Und die machen das wirklich auf der einen Seite, ja, ich probiere mal was aus, mache mal so ein MVP, ich mache mal so ein POC und sowas, ich teste, komme, aber ich mache heute auch meine Hausaufgaben. Und das ist, glaube ich, das Essentielle. Ne? Neben allem HiOPi nicht zu vergessen, ich muss halt die Hausaufgaben nachziehen. Und wenn wir in Zukunft über KI sprechen, über KI-Agenten sprechen, die Grundlage ist erstens, ich habe mal meine Daten zusammen konsolidiert, sonst wird das nicht funktionieren in der Umsetzung. Und das Zweite ist tatsächlich, ich brauche ein sehr gutes Prozessverständnis, um zu sagen, welche Prozessbausteine, Elemente oder Domain Areas kann ich denn wo, wie, in welchem KI-Agenten ablesen. Also am Ende des Tages auch wieder, ist alles nett, aber ich muss halt meine Hausaufgaben machen. Und das ist das so, dass ich ein Learning, wie finde ich den Kompromiss zwischen innovativen Sachen machen, aber gleichzeitig die Hausaufgaben nicht zu vergessen.
Und hast du da Tipps, wie man diesen sehr schmalen Spagat jetzt natürlich auch mit der mit dem Innovationszwang gefühlt von der ganzen KI-Technologie, wie man das hinkriegt, weil ich glaube, es ist ja schon schmaler Spagat dazwischen.
Ja, du, ich glaube, es sind ja alles erwachsene Menschen, die da am Tisch sitzen. 2 schöne Beispiele ist Evonik. Henrik Hahn von Evonik sagt immer, wir bei Evonik, wenn wir Projekte starten, sprechen wir auch über den verschmerzbaren Verlust. Also lass uns am Anfang auch klar sagen, wie viel Budget, Geld und Emotion, Energie, Zeit kann sein, dass wir hier verbrennen, wenn das Ding nicht zum Fliegen kommt. Also wirklich Realismus von vornherein. Oder TUI, da haben wir auch einen schönen Case auf dem Marketing Tech Summit. die halt einfach sagen, ja, wir probieren mit Agenten alles Mögliche aus. Aber im Endeffekt müssen wir sagen, wir müssen halt gucken, dass unsere Kolleginnen und Kollegen intern diese Sachen auch nutzen, wie so ganz einfach Anwendungsszenarien, Reisekostenabrechnung oder sowas. Das ist für uns wichtig. Wir testen, aber wir wissen, von 80 Agenten, vielleicht 5 kommen sauber zum Fliegen. Also was ist das Thema Realismus? Oder ein schönes Statement, was wir mitgenommen haben von Maike Abel von Nestlé, die gesagt hat, weißt du, bei aller Aus- und Weiterbildung, im Kern ist es wichtig, dass wir so ein Fear of Missing Out generieren. Ne? Dass die Leute von sich heraus sagen, wir müssen das Wissen bei uns ansiedeln. Ich bin begierig drauf, das zu haben. Ich möchte auch genauso wie meine Kollegen jetzt nicht dumm sein, sondern ich möchte Sachen mir neu aneignen. Das funktioniert nur, wenn man es macht auf Fear of Missing Out und weniger versucht, das von oben nach aufzuoktroyieren. Ne? Jetzt kriegt ihr so eine Zwangsbeglückung, sowas. Das funktioniert halt nicht. Da gibt es ganz viele solche Sachen, wo man sagen muss, wie kriege ich denn eher spielerisch Sachen in die Organisation reingetragen, ohne Death by PowerPoint oder versuchen, das mit Gewalt reinzupressen. Das hat halt noch nie funktioniert. Auch bei allen CRM-Projekten. Ne? Du brauchst gar nicht KI dazu.
Ja, die Herausforderung hatten wir schon vor KI, das stimmt. Ich finde gerade das erste Beispiel, was war das Affordable Loss, ganz, ganz spannend. Ich glaube, man neigt dann sehr schnell dazu zu sagen, ja, es muss schon geil sein, und wenn es geil wird, dann ist jetzt das und das. Aber auch mal realistisch zu überlegen, was könnte denn schief gehen und das halt auch einfach mit einzuberechnen, also auch einfach im Kopf, dass das da, dass so uns das auf die Füße fallen kann. Oder auch einfach Ressourcen verschwendet. Aber dann ermöglicht das, finde ich, auch viel mehr so die Denkweise, wir sind jetzt mutig, wir probieren das Sachen aus und wir wissen aber auch, wenn es halt nicht funktioniert, ist das okay.
Absolut. Ich glaube, das gehört dazu auch. Alle haben ja schon dutzendweise irgendwelche Projekte gemacht. Und was mich immer wieder erstaunt ist, man startet mit so jugendlicher Euphorie und Juhai-Sasa-Patriotismus und alle sind ganz excited und wollen das Projekt jetzt angehen und sagen, ja genau, dann können wir ganz viele Sachen aufräumen und können mal Sachen neu machen, ist ja super, 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 super. Komma, und dann versandet das irgendwie so. Ne? Und dann ist klar, dass der Projektscope ist zu groß oder die richtigen Leute haben keine Zeit dazu oder das Budget ist zu eng geschnitten oder wir haben irgendwas falsch geplant. Ich glaube zutiefst bei den meisten Projekten, das Drehbuch für das Projekt wird bereits am Anfang, liegt es bereits auf dem Tisch. Hast du den richtigen Scope? Sitzen die richtigen Leute am Tisch? Wissen die, wovon sie reden? Hast du die richtigen Leute als Stakeholder mit dabei? Hast du dir genau überlegt, wie nehme ich denn die Organisation mit? Nicht nur durch E-Mail-Versand oder lustige PowerPoints. Und das Drehbuch wird am Anfang geschrieben. Und alles, was danach passiert im Projekt, ist ja nur die Umsetzung dieses Drehbuchs.
Stimmt. Also Grundlagenplanung definitiv essentiell. Ja. Lass uns noch mal so ein bisschen in KI-Bereich rein driften. Jetzt hast du ja mit dem Summit und mit dem Monitor sehr viele spannende Unternehmen dabei, liest viele Case Studies, führst viele Interviews etc. Wie ist denn so dein Gefühl bei der Frage, wo steht denn Deutschland oder die deutschen Unternehmen, die mit dir in Berührung stehen, so beim Thema KI? Weil man hört natürlich dann in der Presse ganz viel PR-Möglichkeiten, Themen irgendwie hier. Wir haben jetzt da nochmal Salesforce irgendwie 4000 Leute nochmal rausgekegelt, um alles mit KI-Agenten zu machen. Klarna etc. Also da hört man immer mal wieder was. Das sorgt natürlich auch für viel Unruhe, auch einfach, wenn man sagt, oh gut, warum habe ich jetzt noch keine Agenten, die alles machen und warum habe ich immer noch 5000 Leute im Support? Wie ist denn so dein Blick darauf? Wo stehen wir da gerade bei den Unternehmen?
Also ich glaube, Nummer eins, wir würden uns gerade in Deutschland oder in Dach, aber ich glaube, es ist in Deutschland auch sehr stark deutsches Problem, einen großen Gefallen zu tun, weniger den Headlines des jeweiligen Tages hinterher zu laufen. Ne? Sowas, ja, dann wirft jemand 5000 Leute raus, Klarna schmeißt 3000 Leute raus und danach 2000 wieder einzustellen oder sowas. Das sind alles so Headlines des Tages. Ich glaube auch, und dabei, wenn wir schon bei Headlines sind, dass wenn wir immer nach Amerika gucken, das genau die falsche Perspektive ist. Ich habe so das Gefühl, das gibt wahrscheinlich die meisten so, dass The Donald meine Timeline dominiert. Und Donald Trump jeden Morgen aufsteht und sich fragt, wie er bei Ralf Strauß die Timeline möglichst vollhauen kann mit irgendwelchen wirren Sachen.
Ich glaube auch, definitiv.
Ja, das ist, und das glaube ich genau, Jens, zutiefst, das ist genau die falsche Perspektive. Die wahre Party läuft in Asien. Ja, tatsächlich, da werden Sachen umgesetzt, da werden Sachen schnell umgesetzt. Und unsere Timelines sind eher distracting, das ist eher komplett falsch. Ich glaube, was wir in Deutschland machen müssen, mal A, mehr nach Asien gucken und gucken, was passiert da. Wie werden da Sachen schneller umgesetzt? Da wird ein MVP gemacht und werden Sachen einfach umgesetzt. Anders Insight spricht immer davon, den ich sehr schätze, vom Handlungshelden. Wir brauchen einfach mal sagen, Leute, ist mir jetzt egal, wir machen das jetzt. Ich habe neulich mal ein Gespräch gehabt mit einem sehr erfolgreichen CRM-Projektleiter beim Automobilhersteller, der sagte, du, ich weiß, dass meine CRM-Projektleiterrolle hier kein Career-Boosting-Move ist, weil die mich alle ganz doof finden, weil ich ihnen allen auf den Wecker gehe. Aber das muss gemacht werden, das mache ich und ich drücke das Ding jetzt hier auch durch. Und das ist, glaube ich, die richtige Einstellung. Das ist jetzt nicht, ich schaue nach dem nächsten Job, sondern ich habe hier eine Mission und die möchte ich tatsächlich erfüllen. Was uns fehlt, ist ganz oft, sind Leute, die mal versuchen, jetzt mal jenseits der Headlines ihre Arme um so ein Thema rumzubekommen. Was ist denn KI? Wie funktioniert denn ein Large Language Model? Ne? Was ist denn für eine Mechanik dahinter? Weißt du, eher mehr so, uns fehlt Wissen, dann laufen wir irgendwelchen Headlines hinterher, irgendwelchen Plattitüden, setzen irgendwelche Projekte halbherzig auf, wundern uns dann, dass die Dinger nicht so richtig funktionieren und nicht den richtigen Ertrag bringen, dann finden wir alles ganz doof und starten wieder von vorne sowas. Und ich glaube, was uns ganz viel fehlt, ist weniger Aktionismus nach Headlines und so nach Tagesopportunität getrieben zu sein, sondern mehr zu versuchen, Sachen mal inhaltlich konzeptionell zu verstehen und dann zu sagen, okay, wie finde ich ein richtiges Setup, um das mal wirklich sauber umzusetzen?
Mhm. Ja, finde ich gut. Glaubst du denn, dass dieser Aktionismus, beziehungsweise diese Geschwindigkeit, die du ja auch, Geschwindigkeit, aber dieser Mut, auch den du so ein bisschen forderst, so ein bisschen mit der deutschen Mentalität nicht vielleicht sich gegensetzt, dass man immer irgendwie sagt, oh, wir bauen irgendwie erst 120%, bevor wir überhaupt was machen? Weil das sehe ich ganz oft auch das Problem, dass man sich nicht traut, auch mal Sachen falsch zu machen. Ist das immer noch ein Thema, auch beim KI-Bereich aus deiner Brille?
Ich glaube es ja, aber das betrifft nicht nur KI oder auch CRM oder Marketing-Automatisierungsprojekte, absolut quer durch die Bank durch. Einfach mal auf der einen Seite, also einfach den Spagat zu fahren, was wir gerade eben schon hatten. Auf der einen Seite zu sagen, inhaltlich, konzeptionell, ich habe verstanden, was wir da machen müssen, ich habe einen Plan. Zweitens, ich laufe nicht jeder Headline hinterher und bin nach Tagesopportunismus getrieben, sondern wir sagen, für das nächste halbe Jahr bauen wir ein Proof of Concept auf und den schauen wir uns an, evaluieren ihn auch. Aber auch, wir haben am Anfang einen abgestimmten Scope und den halten wir uns auch. Und was halt zutiefst fehlt, ist so ein Verständnis, was ist das denn? Beispiel dafür, wir haben ja über Europa in meiner Rolle als europäischer Marketingverbandspräsident, haben wir mal knapp 10.000 Marketingleiter und Leiterinnen gefragt, wer von euch glaubt denn, dass er neue Skills braucht im Marketing? Ne? Neue Kompetenzen, neue Fähigkeiten. Das sagen, glaube ich, 98% absolut ja. Zweite Frage, wer von euch hat denn so ein dediziertes Skills- und Competency-Profile, dass man wirklich sagt mal im Detail, welche Art von Kompetenzen brauche ich denn? Ne? Du, Jens, brauchst vielleicht was anderes als ich. Und da gibt es ganz andere, also das mehr so nach den Leuten, nach dem persönlichen Skill-Level auch ausrichte. 8%. Dann haben wir gefragt, wer hat denn von euch das Thema Aus- und Weiterbildung tatsächlich als strategische Priorität für 2025 auf der Agenda stehen? Explizit. 2%. Und deswegen, Jens, ich glaube zutiefst, weniger Plattitüden und weniger auf so Bildzeitungsniveau zu sprechen, sondern mehr zu sagen, was haben wir, was brauchen wir, welches Capability-Modell brauchen wir für unser Geschäft für die Zukunft? Das machen die Erfolgreichen, wie gesagt. Die denken mal an Capabilities und die füllen wir jetzt schrittweise auf. Also, weißt du, weniger PowerPoint-Headline getrieben als vielmehr, sag mal, was steht denn da dahinter? Erklär mir das doch bitte mal. Was ist ein Large Language Model? Ich möchte das jetzt echt mal wissen.
Und siehst du da in deiner Rolle als europäischer Präsident auch Unterschiede in Europa, dass du sagst, Land XY, die geben Vollgas, die sind vielleicht auch so ein bisschen eher Blick Richtung Asien oder gucken sich da was ab und rennen vielleicht dann auch in Deutschland den Leuten, was die Projekte angeht, den Rang ab?
Also es gibt ein Land auch in Europa, die auch zum European Marketing Confederation gehören, ist Litauen. Der Wahnsinn, ehrlich gesagt. Die probieren aus, eine vibrierende Startup-Szene. Die sagen, wir sind permanent im Testmodus, probieren neue Sachen aus, schauen, wie das funktioniert und sagen aber auch, ja, hat nicht funktioniert und gehen wieder dann zurück und sagen, neben aller Digitalisierung, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Brandmanagement. Also gibt es Litauen, es gibt Länderspezifika, die wirklich sagen, wir wollen, wir machen und wir testen das aus, das wird unsere Zukunft sein. Und du hast halt andere Länder, Irland ist, glaube ich, auch so, wie ich es erlebt habe, ist so ähnlich. Ne? Wir testen aus, wir müssen noch. Andere Länder sind halt mehr geprägt durch Complacency. Und das ist mehr so, ich habe dann bei so Abendgesprächen beim dritten Glas Wein, ist dann eine Stunde der Ehrlichkeiten. Spätestens dann irgendwann fällt mir so, dass der Begriff oder sinngemäß so gute alte Zeit und früher war es alles noch einfacher, sonst irgendwas. Ja, das ist so Sinnbild für mich. Das bringt mir jetzt halt nichts, wenn es früher mal besser gewesen ist. Sondern wie kann man denn das, was man heute hat, besser nutzen? Also weißt du, weniger Complacency und Festhalten an den Wunschbildern der Vergangenheit, als vielmehr, was mache ich denn in Zukunft?
Ja, absolut. Und jetzt hast du gerade auch gesagt, man sollte mal hinsetzen, auch mal sich Grundlagen natürlich irgendwie anschauen, verstehen und dann einfach mal 6 Monate lang Prototypen bauen oder daran an einem Projekt arbeiten. Ist das nicht unglaublich schwer, wenn ich jetzt mal so in gerade im KI-Bereich denke, KI-Projekt 6 Monate in die Zukunft oder 6 Monate in die Vergangenheit, da ist man doch erstmal gewillt zu sagen, boah, ich habe doch gar keine Ahnung, was in 6 Monaten passiert. Vielleicht ist dann das Projekt, der Grundaufbau, die Regie quasi eigentlich total hinfällig, weil das, was dann da ist, viel, viel geiler ist und wir aber dann gar nicht dafür ausgerichtet sind. Glaubst du, dass dann auch diese Geschwindigkeit, die teilweise ja auch einfach durch entsprechende Headlines so ein bisschen suggestiert wird, auch ein Problem ist, dass man sich nicht traut, so lange Projekte aufzusetzen?
Ja, aber Jens, ist nicht das Grundproblem dahinter, im Sinne einer Capability Map, was ist denn mein Ziel, was möchte ich erreichen? Und ja, gerade wenn ich dich angucke auch, ich bin ja ein begeisterter Leser deines Newsletters, ja, jede Woche ändert sich etwas auf der Tool-Landschaft, sowas, ne? Du kannst dich auch kirre machen lassen, ne? Dann bin ich permanent derjenige, der versucht, hinter der Welle herzulaufen, ne? Und das anders mache ich da nicht. Aber meine Frage muss auch sein, aus einer Unternehmenssicht, welche Anwendungsszenarien bringen mir dann wirklich Business Value? Was sind die Anwendungsszenarien, die mir Wert bringen? Welche Capabilities in einem Zielbild möchte ich damit erfüllen? Und die versuche ich systematisch mir zu erarbeiten. Und selbst wenn dann permanent neue Tools auf den Markt kommen, sollten die mich ja nicht davon abhalten, an den Capabilities zu arbeiten, das zu erfüllen. Und ob das dann am Ende des Tages Tool A ist oder Tool B ist, die das Ding erfüllt, ist ja egal. Ja. Ich glaube eh auch, früher hast du mal CRM-Projekte, hast du CRM eingeführt, die nächsten 7, 8 Jahre war Ruhe. Heute wirst du in 1,5, 2 Jahren vielleicht ein Tool, was du eingeführt hast, wieder rausschmeißen. Ne? Mhm. Muss einfach klar sein, das, was wir jetzt hier haben, ist ein permanenter Entwicklungsprozess. Und das ist, glaube ich, das. Ne? Früher hast du 7, 8 Jahre Ruhe gehabt mit CRM, dann war mal gut. Und jetzt kann es halt sein, du schmeißt die Dinger wieder raus. Okay, aber es soll ja nicht an dem Tool liegen, sondern das Tool ist ein Enabler für einen Business-Zweck. Und das geht hier, glaube ich, teilweise so kreuz und quer. Ne? Mhm. Ist ja egal, ob das Tool nur A heißt oder B heißt, es soll einen gewissen Zweck erfüllen. Ein Enabler für ein Business-Szenario und nicht umgekehrt. Und deswegen, was wir brauchen, ist tatsächlich, glaube ich, mehr Verständnis, was sind die Capabilities, die wir brauchen, wie ändert sich mein Geschäftsmodell und dann halt irgendwelche Tools in reinholen und nicht nur aus der Toolbrille auf die Welt zu gucken.
Ja, ich glaube, dann ist man definitiv auf dem falschen Track und einfach nur verwirrt, weil das Tool alleine, das sieht man jetzt auch bei KI einfach, ist halt auch nicht die Lösung, sondern wie man es einsetzt, wie du sagst, das Enablement. Ich glaube, so eine gewisse Dynamik muss man einfach in den Projekten halt auch am Tat legen, dass man sagt, okay, jetzt ist irgendwie die Technologie anders, dann muss man gucken, kriegt man das auch irgendwie ins Projekt unter. Vielleicht ein bisschen dynamischer als vorher, das CRM, was man dann, wie du sagst, das 6, 7 Jahre irgendwie hat, könnte wahrscheinlich schon eine Rolle spielen.
Ja, aber Jens, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, wenn man direkt über Tools dann spricht, ne, oder über Tools, das steht natürlich prominent immer im Raum. Ne? Und wir beiden sind ja auch zutiefst in der ganzen Toolwelt verankert. Ne? Das ist ja, glaube ich, das Problem, auch aus Unternehmenssicht, wenn man dann anfängt mit Tools, führen wir jetzt A oder B ein, muss sagen, ist eigentlich die komplett falsche Frage, schon mal zu anfangen. Ne? Die Frage ist die, was möchtest du denn haben? Was ist die Capability, die du ausprägen möchtest als Unternehmen? Einmal zurück zu den Basics, ne? Und dann sagen, ja, da gibt's halt 5 Tools, davon wählen wir 1 aus, probieren das jetzt mal aus und finden es an. Also, weißt du, weniger Tool-zentriert als vielmehr aus dem Capability-Aspekt oder Facette herauskommt.
Und ich finde, das ist zwar ansatzweise ein Tool-Thema, ja, bedingt. Ich finde, dieser Blickwinkel auf das, was will ich eigentlich, das wird oder haben wir, finde ich, in den letzten Jahren immer so ein bisschen verlernt, und das kommt jetzt so ein bisschen wieder, und jetzt nennt man es Prompt Engineering. Aber am Ende musst du ja quasi auch einem KI-Modell oder was auch immer du nutzt, ja quasi gut sagen, was willst du eigentlich erreichen und warum. Und ich merke, da haben ganz viele Leute in allen Ebenen ein Problem mit, weil man irgendwie so in seinem Hamsterrad irgendwie gefangen ist und nicht genau weiß, warum macht man eigentlich den ganzen Kram jeden Tag und wie würde man es einem extern erklären. Und das ist ja auch ein Thema, was eigentlich nichts mit Tools per se zu tun hat. Und ich glaube, das ist hoffentlich ein Skill, der weiterkommt oder wiederkommt.
Ja, wir haben ja im Rahmen des Marketing Tech Monitors haben wir mal mehrere Fragen gestellt über die Jahre. Eine Frage war die: Inwieweit kennst du als Unternehmen denn outside in datengetrieben deine Customer Journey? Denn am Ende des Tages, alle Tools sind ja dazu da, in dem Umfeld Marketing, Vertrieb, wo wir unterwegs sind, die Customer Journey besser, toller, schöner zu machen, damit ich mehr Umsatz generieren kann und dergleichen mehr sowas. 25% nur sagen outside in auf Basis von Daten. Musst du sagen, wow, das heißt andersrum, 75% haben halt ganz viele Tools, aber kennen halt die Grundlagen nicht. Zweite Frage, wir haben mal im anderen Marketing Tech Monitor gefragt, inwieweit seid ihr als Unternehmen prozesssicher, trittfest? Also wenn du sagst, ich kenne meine Prozesse, ich weiß die, ich kann die auch abends mal im dritten Glas Bier, kann die immer noch erzählen. Da bist du auch nur bei 30-35% sowas, ne? Das ist ganz viel, a fool with a tool is still a fool. Denn das bringt ja auch keine Tools was. Und mit KI-Agenten wirst du das Problem nochmal potenzieren, denn du kannst tausende von Agenten bauen für irgendwelche Prozesssequenzen und Domains, was wir gerade eben schon hatten. Das hilft nur nichts, wenn du halt die Prozesse nicht kennst oder wenn du noch, was ich, international aufgestellt bist, jede Landesgesellschaft und andere Prozesse, und du hast kein gemeinsames Verständnis. Und das ist, glaube ich, mir das Hauptproblem.
Ja, es kommt dann irgendwie, alles spielt sich auf die Prozesse wieder zurück. Und, das bringt mich zu meiner nächsten Frage, ja, auch ein Stück weit Strategie. Habt ihr auch mal gefragt, wie viele Unternehmen denn so eine KI-Strategie irgendwie am Laufen haben oder sich damit beschäftigen? Ich glaube, es waren knapp 49% haben gar keine Strategie oder keine KI-Strategie. Was glaubst du, ist hier der Grund? Wartet man als Unternehmen oder warten viele deutsche Unternehmen noch ab? Ist das noch zu unsicher oder setzt man das nicht als Priorität, das Thema strategisch anzugehen, und schmeißt lieber über eine ChatGPT-Lizenz rein? Was ist so dein Gefühl dabei?
Also ich glaube, auch wieder zurück, ich glaube, wir sind ganz oft getrieben durch Aktionismus. Wir müssen jetzt auch was machen. Und Jens Polomski sagt uns, welche Tools ganz toll sind auf dieser Welt, und dann führen wir die ein und probieren die mal aus. Anstatt einmal zurückzugehen, würde ich so sagen, jetzt einmal ganz kurz innehalten und sagen, nochmal, das ist ja ein Enabler für einen Geschäftszweck, ne? Suchen wir. Und was ist denn unser Geschäftszweck? Wie sieht unser Geschäftsmodell in der Zukunft aus? Wie passt denn dann KI da rein? Wie ändert KI das Modell? Und welche Capabilities wollen wir denn ausprägen? Und das wird halt nicht gemacht. Und es ist natürlich einfacher, mal mit so einem Tool rumzuspielen, was ich auch liebe, ne? Was ja auch toll ist, ne? Was ja auch inspirierend ist, ne? Wo man sich stundenlang drinne verlieren kann. Nur eigentlich im Kern haben wir damit schon die falsche Abzweigung genommen, weil wir dann damit die Grundfragen einfach nicht geklärt haben. Und wir fangen halt an, eher aktionistisch mit irgendwelchen Tools rumzuspielen, als uns mal die Grundsatzfragen zu stellen. Und deswegen glaube ich, tun wir gut dran, auf der einen Seite mal zurückgehen ans Zeichenboard zu sagen, welches Geschäftsmodell wollen wir fahren? Wie sehen denn die Capabilities aus, die wir haben müssen, wollen, könnten, sollen? Und wie passen denn die ganzen Tools da rein?
Ja, und das dann in der Strategie zu gießen. Siehst du denn so ein bisschen mit der Erfahrung, die du so hast und den verschiedenen wahrscheinlich Hypes, die du so auf und ab flachen gesehen hast, siehst du da gerade auch eine Gefahr für deutsche Unternehmen, wieder die, du hast am Anfang so schön gesagt, wir verdrängen jetzt mal 20 Jahre lang, dass wir ein CRM eigentlich bräuchten. Siehst du das ähnlich, dass man hier in so eine zu spät Falle rückt?
Ich glaube, wir müssen die Kunst jetzt machen oder bewältigen, erstens Grundlagen aufzuräumen, wie Prozessverständnis, welche Capabilities wollen wir denn haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Sachen mal neu auszuprobieren. Also tue das eine oder das andere sein zu lassen. Und deswegen auch, Jens, was du ja machst mit Snippet-KI, halte ich ja genau fürs Richtige. Wie schaffe ich es denn auch, dass ich auf breiter Front in Organisationen Know-how reinzubringen? Also, dass wir sprechfähig werden und wir sagen alle, wir haben das gleiche Verständnis über Begriffe, über die wir uns unterhalten. Das ist ja schon mal das. Beispielsweise, ich habe es ganz oft gesehen, auch in Projekten, da wird gesprochen über Marketing-Automatisierung oder Customer-Data-Plattform sowas, Und 5 Leute im Raum haben 5 unterschiedliche Vorstellungen, was das Ding denn tun soll. Das eine ist nicht dumm oder schlecht, oder das eine ist gut, das andere ist nicht gut, sondern es ist einfach, wir haben keine gemeinsame Sprachebene, wo wir uns darüber einig sind, was soll das Ding denn? Und auch bei KI, worüber reden wir denn? Was ist denn ein Large Language Model? Was ist denn GenAI? Wie funktioniert das Ding denn? Sowas, ne? Und ich glaube, ich habe ganz viel Aus- und Weiterbildungsbedarf im Moment, damit wir alle auf eine gleiche Sprachebene holen. Und in Projekten, wenn die einmal losgelaufen sind, hast du ja ganz oft das Phänomen, dass wenn die einmal gestartet sind, traut man sich natürlich nicht mehr zu sagen, Jens, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ne? Also es traut sich ja keiner mehr. Ne? Sondern wir haben uns die ganze Zeit über GenAI unterhalten und Jens Polomski und Ralf Strauß haben ganz unterschiedliche Bilder im Kopf, was das Ding denn tun soll. Ne? Und aber du hast Sorge, du kannst es nicht mehr ansprechen, weil du dich dann entblößt gefühlt. Und was wir halt schaffen müssen, ist, gemeinsame Sprachebenen zu finden. Wir wissen alle, worüber wir sprechen. Was ist das denn? Wie funktioniert das denn? Was müssen wir damit machen? Also weißt du, deswegen haben wir ganz viel Bedarfe da. Um deine Frage aber nochmal aufzugreifen, insgesamt in Deutschland, ich glaube, mehr ins Handeln kommen, weniger rumlabern, gleichzeitig einmal Bestandsaufnahme machen. Haben wir denn die Grundlage geschaffen? Wissen wir alle, worüber wir reden? Wissen wir alle, in welchem Business-Kontext wir das einsetzen wollen? Haben wir eine Capability-Map? Ja, nein. Und dann den nächsten Schritt machen. Also weniger Bildzeitung und rumlabern, als vielmehr mal ins Tun kommen.
Und ich glaube auch das hast du jetzt ein paar Mal erwähnt, auch die Grundlagen total wichtig. Also ich glaube, sowas gerade wie Prozesse und Daten, Datensilos, ich glaube, Daten zu erfassen ist nicht mehr das Problem, aber was machen wir mit dem ganzen Kram? Nun ist es ja so, vielleicht hast du auch 1-2 Tipps dafür, Daten und Prozesse sind jetzt nicht unbedingt was, wo sich jedes Marketing-Team jetzt aufstürzt und sagt, jawohl, machen wir jetzt. Wie kriegt man Daten und Prozesse sexy untergebracht, sodass da auch eine Priorisierung drauf erfolgen kann? Wie verkauft man das gut?
Ja, Lipstick on a pick, ja. Das, was du von mir erwartest. Was man machen muss, Leuten klar machen, wie funktioniert denn KI? Und dass sie eher dann selber verstehen, also jetzt nicht aufoktrieren, sondern einfach sagen, Mensch, aber die Grundlage ist, wir müssen unsere Daten beisammen haben und wir müssen ein Prozessverständnis haben. Und ich glaube, deswegen eher mit innovativen Themen Leute begeistern, zu sagen, yes, da wollen wir hin. Das sind die Capabilities, die wir haben wollen. Komma. Und auf diesem Weg müssen wir halt auch ein paar Grundlagen einfach klären. Sorry, das geht jetzt halt nicht anders. Ne? Also weniger mit der, wie soll ich sagen, autoritären Prozesskeule von oben das versuchen aufzuoktroyieren, als vielmehr zu sagen, geht halt nicht anders, also ran.
Es ist ein sehr guter Tipp. Also mit einem geilen Projekt kommen und sagen, wir lösen jetzt alle eure Content-Probleme, aber dafür müssen wir jetzt erstmal alle Prozesse loslösen und die Daten müssen sauber sein. Dann wird's richtig geil, im besten Falle.
Ja, aber das auch auch eine Diskussion gehabt, auch mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja knapp 60 Referentinnen und Referenten auf dem Marketing Tech Summit dann Ende September. Mit denen habe ich auch dann immer die Diskussion geführt, was macht man denn jetzt? Räumst du jetzt erstmal alles auf? Damit bist du erstmal 2-3 Jahre beschäftigt? Oder sagst du, nee, ich lasse denen alles gebimst, wie es ist und baue halt neue Sachen auf, mit der Gefahr, dass die halt scheitern. Was machst du denn? Und eigentlich unisono, diejenigen, die das schon ein bisschen länger betreiben und auch mehr Erfahrung gesammelt haben, sagen, wir müssen beides machen. Wir müssen auf der Basis der dann Projekte, die wir definieren, dann müssen wir halt auch unsere Datengrundlagen aufarbeiten. Also mach es auf der Grundlage deiner Projekte, die du definierst. Sei dir halt nur gewahr, dass du den ganzen Projekten dann heftigen Rucksack mit auflegst, weil die halt dann quasi im laufenden Projekt dann auch noch die Fehler der Vergangenheit so nebenbei mal mit aufräumen sollen. Das ist natürlich eine heftige Bürde, ne? Aber anders geht's nicht. Also wir müssen versuchen, immer einen Spagat zu finden zwischen Sachen aufzuräumen und neue Sachen zu machen.
Und das Krasse ist ja, ich meine, mich hat es damals, das ist jetzt ein paar Jährchen her, ins Marketing getrieben, weil es halt diese Dynamik hatte, weil es halt irgendwie so schnell war. Und ich weiß noch, damals habe ich gesagt, ja, jede Woche oder jeden Monat gibt es ein neues Tool. Das ist irgendwie total spannend, also die Gedankengänge zu sehen und diese Marktdynamik. Aber das ist ja jetzt kein Vergleich. Deswegen wahrscheinlich auch für Teams die Herausforderung, diese Dynamik, die sich ja auch im Prozessalltag und im Datenalltag und Technologiealltag einfach so krass immer weiterentwickelt, ist doch eigentlich, also habe ich manchmal das Gefühl, eigentlich auch zu viel für uns, diese Dynamik. Das schaffen wir doch gar nicht.
Ja, aber wieder, Jens, die Frage ist die, versuchst du hinter der Welle herzulaufen oder versuchst du mal vor die Welle zu kommen? Sowas, ja, das ändert sich alles. Und ich glaube, du wirst kirre, wenn du dich jede Woche damit beschäftigst, welche neuen Tools auf den Markt kommt, es sei denn, du heißt Jens Polomski. Weißt du, sonst wirst du ja wahnsinnig. Du denkst so, die Tools, die wir jetzt gerade hier ausgesucht haben, sind genau die falschen, weil nächste Woche kommt ein besseres, tolleres Tool raus und sowas. Also du wirst ja wahnsinnig, ne? Und nochmal, a fool with a tool is still a fool. Die Frage ist die, das ist ein Business Enabler. Welches Ziel verfolgen wir und welches Tool funktioniert dazu am besten? Und was ist eine Langfristperspektive? Ja, da wird es immer wieder Abweichungen geben, aber sonst bist du immer der Getriebene der Marktentwicklung und du wirst wahnsinnig, wirklich wahnsinnig. Da hast du gerade ein Tool eingeführt, nächste Woche kommt ein neues raus, das ist noch toller, besser, schöner, toller. Ja, okay, aber jetzt lass uns doch bitte einmal eins zum Laufen bringen. Und dazu brauche ich halt auch, um diese, wie soll ich sagen, Resilienz aufzubauen und Selbstsicherheit zu besitzen, muss ich halt inhaltlich konzeptionell meine Arme um diese Themen herumbekommen. Also ich brauche das, was ihr auch macht, Aus- und Weiterbildung, ne? Dass alle wissen, wovon sie reden, dass man eine qualifizierte Diskussion im Unternehmen führen kann, sowas, ne? Und sagt, was ist denn jetzt besser, A, B oder C? Ja, wir gehen B, okay, die nächsten zwei Monate lassen wir mit B laufen, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, läuft, super. Das ist auch kein Career-Limiting-Move, sondern das ist mehr so, wir haben es ausprobiert, hast du was gelernt, super, funktioniert, dann setzen wir es auch live. Also weißt du, das ist eher mehr so, so diesen spielerischen Aspekt reinzubekommen, aber halt auf der Grundlage, wir wissen alle, wovon wir reden.
Ich glaube, diese Grundlage ist total wichtig, weil ich kenne ganz oft die Frage in irgendwelchen Gesprächen oder anderen Formaten, was ist denn so das geheime, tolle Tool, was du empfehlen kannst? Und ich gehe da meistens halt auf so Grundlagen. Jetzt im KI-Bereich sage ich ja, nutzt halt ChatGPT richtig. Dann weiß ich nicht, das ist halt eher so, wie du es nutzt und nicht, was du nutzt. Aber man merkt schon, dass viele halt genauso getrieben sind. Was ist denn dieser neue, ich meine, im Marketing kommunizieren wir es ja auch selber und machen uns ja selber irgendwie kaputt. Was ist denn jetzt hier der neue Hack und dies und jenes? Und ich glaube, diesen Impuls, den du gesetzt hast, einfach mal Füße stillhalten und Grundlagen gucken, was will man eigentlich, ist total wichtig.
Ja, das Spannende ist, was du vorhin gefragt hast, die erfolgreichen Unternehmen, die machen halt nicht den neuesten geilen Scheiß jede Woche, sondern die sind sehr sauber unterwegs. Wir haben Verständnis darüber, wie sehen Use Cases aus, wir haben sauberes Projekt-Setup, wir haben eine saubere Capability-Map, genau das nicht, ne? Sondern dass es mehr so eine Mischung ist, ja, ich räume meine Hausaufgaben auf, inhaltlich konzeptionell sauber und dann hole ich mir neue Tools am Tisch.
Und jetzt haben wir viel über Tools gesprochen, aber, und das hast du ja gerade auch schon erwähnt, Agentin ist ja jetzt der neue heiße Scheiß. Ich glaube, Gartner sagte, dass 2028 wohl jede sechste Business-Entscheidung ein Agent oder Agent trifft. Das heißt, viel mehr Verantwortung, die wir Systemen geben, selber Entscheidungen zu treffen, anstatt einfach nur, sag ich mal, Tasks oder Sachen auszuführen, wie jetzt ein CRM-System, wo man draufklickt, passiert irgendwas. Glaubst du daran, jetzt so perspektivisch gesehen, ich meine natürlich immer die Glaskugelfrage, aber dass dieses Thema autonome KI-Systeme auch im Marketing immer größeren Einfluss hat? Siehst du da schon erste Cases, wo du sagst, oh, das ist schon ganz geil, und wenn man das mal so irgendwie in den nächsten Jahre spinnt?
Also ja, also erstens, was wird die Zukunft bringen? Ich kann es dir nicht sagen. Wir können uns zwei Flaschen Wein holen und können dann darüber philosophieren. Ja, nee, ist ganz schwierig. Hättest du mich vor 3-4 Jahren gefragt, wie lange läuft das Thema MarTech oder Customer Tech noch, hätte ich gesagt, Mensch, du, Jens, noch 3-4 Jahre, dann sollte das mal durch sein. Und ich hoffe, dass alle Unternehmen das dann irgendwie halbwegs umgesetzt haben. Durch KI-Kamera oder Turbo-Booster. Du weißt es nicht, ist alles Glaskugel gewesen. Frage 1 ist, welche Voraussetzungen müssen wir denn schaffen? Darüber haben wir uns gerade eben schon unterhalten. Frage 2 ist, wenn ich mal frage, wie setzt ihr heute KI ein? Sind es ja bei, weiß nicht, 3/4 der Unternehmen, sind es meistens noch so Greenfield-Ansätze. Ich probiere mal irgendwas aus auf der grünen Wiese, sowas. Also A, wie kriege ich denn solche Sachen in die operativen Prozesse reingeschraubt, verankert? Und B, glaube ich, dass die nächste Welle in den nächsten 1,5-2 Jahren sein wird, mehr datengetriebene Entscheidungen zu treffen, so Marketing Mix Modeling, Next Best Offer, sowas, Szenarien, die mehr so in der Optimierung sind, datengetriebene Optimierung. Und wenn wir auch die Unternehmen gefragt haben im Marketing Tech Monitor, wo seht ihr denn am ehesten aus Sicht Marketing heraus den Einsatz von Agenten, das ist die gesamte Content-Produktion. Ne? Kein Unternehmen, mit dem wir jetzt besprochen haben, und da laufen wir gerade im Moment auch von Projekt zu Projekt, ist das Thema Content Management, Content Supply Chain. Du sprichst drüber über Hyperpersonalisierung und möchtest Zielgruppen genauer ansprechen, in dem jeweiligen relevanten Inhalt und Kontext, der zu ihnen passt, weißt aber nicht, wie du das aussteuern sollst, auf 40.000 verschiedene Personas oder sowas. Und da können Agenten natürlich wunderbare Dienste leisten, wo die halt sagen, A, wie bereite ich denn Inhalte auf, wie bereite ich die kanalspezifisch auf, wie mache ich denn einen Compliance-Check, wie mache ich einen Legal-Check. Das heißt, in einem Fallbeispiel haben wir jetzt einen Vorschlag gebaut mit 15, 16, 17 verschiedenen Agenten, die sich auch teilweise gegenseitig kontrollieren, um dann das bestmögliche Ergebnis halt herauszubringen, sowas. Ne? Also wie bringe ich denn Intelligenz rein in solche Massen, wie soll ich sagen, Effizienzthemen, die ich sonst nur mit 400 Leuten am Rechner lösen könnte. Wie schaffe ich denn sowas umzusetzen? Und ich glaube absolut, ja, das wird die Zukunft sein. Wirst du als Mensch immer noch mal kontrollieren müssen, was da drinnen passiert? Absolut, ja. Aber die Frage ist die, was sich im Moment ja ändert, ist, wie sieht denn das Suchverhalten in Zukunft aus? Wird es denn auch SEO, SEA geben? Oder sprechen dann nur noch Agenten miteinander, auch im Shopping? Gibt es denn noch E-Commerce-Sites? Oder du hast deinen Agenten gebrieft, dass du halt die Turnschuhe nur von Nike haben möchtest und dein Agent läuft immer rum und sucht also eher mit einer gewissen Brand-Perspektive, sucht er dann die Turnschuhe nur von Nike. Und ich glaube, wir kommen mehr an den Punkt, wo man sagen muss, je mehr KI wir machen, desto mehr brauchen wir auch die andere Seite wiederum, wie Brand-Management oder sowas, ne? Was dann wieder rankommt. Aber um es gut zu machen, was in der Zukunft sein wird, weiß ich nicht. Weiß, glaube ich, keiner. Das Zweite ist, und es gibt handfeste Anwendungsszenarien wie Content Management, wo heute schon ein Riesenbedarf ist.
Ich glaube, gerade auch das Thema Content Management und auch das Thema Personalisierung, was ja, glaube ich, die letzten, Lukas weiß es besser als ich, aber viele, viele Jahre schon durchs Dorf getrieben wurde. Jetzt machen wir die Hyperpersonalisierung, alles ist möglich, jeder kann einzeln angesprochen werden. Und irgendwie hat man das Gefühl, bei den meisten Marketing-Teams hat es dann dafür gereicht, dass man sagt, hallo Vorname in der E-Mail und das ist dann die Personalisierung. Glaubst du, dass dieses Thema Hyperpersonalisierung, vielleicht auch durch KI-Agenten getrieben, A, möglich ist, natürlich über die Glaskugelfrage, aber B, glaubst du, das ist was Gutes, wenn wir die Systeme so komplex machen, dass jeder einzelne, besonders mit der einzelnen Message angesprochen wird, verliert man da nicht irgendwann auch den Überblick fürs große Ganze?
Also ich glaube, also erstens erwarte ich von dir, wenn ich Kunde bin, von dir, dass du mich anhand meiner Präferenzen sowas ansprichst. Ja, jetzt erzähle ich Studien auch davon, je spezifischer ich dich anspreche, desto mehr kriege ich Kosten absolut auch tatsächlich hin. Ne? Also absolut ja. Das Zweite ist, wir haben ja Komplexität in der Systemanwendungslandschaft. Ich glaube, das wird beliebig komplex werden. Denn du wirst nicht mehr große Suiten haben, eine Anwendung, die praktisch alles erschlagen wird, sondern am Ende des Tages kann es halt passieren, dass du rausläufst mit 40 verschiedenen Agenten, die unterschiedliche Aufgaben entlang der Wertschöpfungskette wahrnehmen, sowas. Also die Komplexität auf IT-Anwendungsseite wird extrem steigen. Und ich brauche auch dann gute Szenarien, um das wieder zu integrieren. Also, und das ist auch Thema Lifecycle-Management in der IT. Welche Anwendung habe ich denn? Welche löse ich denn ab? Welche baue ich um? Sowas. Also es kriegt einen ganz neuen Spin. Das Zweite ist, ich glaube, du wirst Kontrollinstanzen auch finden, nämlich auch Agenten, die dann immer wieder kontrollieren und sagen, was passiert denn da eigentlich? Bist du noch compliant und, und? Also nach Qualitätsstandards? Absolut ja. Und ob das ganze Modell denn funktioniert oder nicht, wirst du irgendein Reporting dann haben, das dir halt sagt, wie sind meine Abverkäufe rauf oder runter gegangen, sowas. Und ich glaube, follow the money, daran wird es sich entscheiden, ob das Ding halt funktioniert und zum Fliegen kommt oder nicht zum Fliegen kommt. Ich glaube, so einfach ist es. Aber du hast ja, wenn du mal zurückblickst, in den 90er Jahren gab es einen Regis McKenna, der hat ein Buch geschrieben, Real-Time Marketing, Real-Time Enterprise, sowas. Ne? Das waren damals noch Utopien, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? IT-seitig von der IT-Anwendungslandschaft ist alles da. Also wirklich, wir haben alles, ob es nur KI-Anwendungen sind, ob es Agenten sind oder dergleichen ist. Und jetzt die Frage, wie schaffen wir es denn in den Geschäftsprozessen, das ganze Zeug alles umzusetzen? Das ist die Hauptfrage. Früher gab es die Anwendung nicht, das war mehr Utopie. Heute ist alles da.
Ja, das finde ich manchmal verrückt. Ich hatte vor jetzt schon eine Weile her mit auch IBM Podcast und er meinte, der gute Rolf, dass die Technologie nicht das Problem ist, sondern die Menschen eigentlich. Und ja, ich glaube, da haben wir auch einige Baustellen selber, die wir irgendwie unternehmensweit, haben wir gerade auch schon viel gesprochen, lösen müssen. Jetzt haben wir, wenn du so gerade auch schon skizziert hast, Agenten führen dann vielleicht Sachen aus Richtung Hyperpersonalisierung und kontrollieren sich vielleicht sogar, halten die Brand Consistency ein, alles mega cool. Lohnt sich es dann noch überhaupt Marketing zu lernen, wenn die Agenten alles machen? Wie sieht der Job im Marketing denn aus? Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, SEO entwickelt sich auch weiter, gibt es vielleicht gar nicht mehr Webseiten, E-Commerce. Glaubst du, dass der Marketer der Zukunft, auch wieder Glaskugelfrage natürlich, noch so viel Spaß hat und Daseinsberechtigung wie heute?
Also wenn du das den Präsidenten der Europäischen Marketingverbände fragst, ist die Antwort wahrscheinlich klar vordefiniert. Ne? Aber so Spaß beiseite, ich glaube, es wird noch spannender. Zwei Beispiele dazu. Erstens, wenn wir bleiben bei dem Anwendungsszenario, das wir gerade eben hatten. Jens Bolomski brieft seinen Agenten, kauf mir bitte nur Nike-Turnschuhe. Das heißt, um mit Byron Sharp das zu formulieren, ich muss ja bei dir eine Mental Availability schaffen, dass du immer, wenn du an Turnschuhe denkst, immer an eine bestimmte Marke dann denkst letztendlich. Also das Thema Data-Driven Customer Interaction, Agenten auf der einen Seite, aber wie schaffe ich es denn bei einem Jens Bolomski oder bei einem Kunden Markenbewusstsein zu verändern? Also das Thema Daten mit die Kunst, jemanden auch zu beeinflussen. Wie mache ich denn das? Ne? Wie schaffe ich denn langfristige Brand-Images bei dir im Gedächtnis zu verankern? Das Zweite ist, und das sehen wir heute bereits im Vertriebsbereich, alle Firmen, gerade Pharmafirmen, die mit einer großen Außendienstmannschaft unterwegs sind, sagen erstens, ich versuche alles, was so data-driven Customer Intelligence ist, nach vorne zu bringen, also wirklich ran an den Vertriebskollegen, der draußen im Feld mit Kunden spricht. Und was sie auch versuchen, das zu verbinden mit den Prinzipien der Überzeugung nach Cialdini, also wie schaffe ich denn Leute zu überzeugen tatsächlich, ne? Reciprocation, wirklich, ich gebe dir was Gutes, du gibst mir was Gutes. Also ich versuche tatsächlich diese Psychologie mit datengetriebener Intelligenz zusammenzubekommen. Deswegen glaube ich, dass die Rolle im Marketing und Vertrieb unglaublich spannend ist, sich unglaublich weiterentwickeln wird. Wie schaffe ich denn, cross-funktional Disziplinen zusammenzubringen? Und ich muss das lernen. Auf der einen Seite, wie überzeuge ich dich denn? Wie schaffe ich denn, Mental Models bei dir zu verankern, dass du immer bei Turnschuhen eine bestimmte Marke denkst? Und wie schaffe ich denn praktisch den Vertrieb und die Customer Interaction überall datengetrieben so auszustaffieren, dass du dich immer bestmöglich abgeholt fühlst? So seamless Customer Experience. Mhm. Und spannender könnte es in meinen Augen kaum sein.
Mhm. Stimmt. Unter der, mit dem Blickwinkel ist natürlich die Rolle extrem spannend und irgendwie auch sehr vielseitig und schafft er dann KI und Agenten oder wie man immer es dann schimpfen möchte, natürlich nochmal für viele neue Möglichkeiten, gutes Marketing zu machen und viele Möglichkeiten. Finde ich geil.
Ja, aber auch für jemanden persönlich. Das ist cross-funktional zu denken, was du früher immer so als Plattitüde gepredigt hast, ne, ist, glaube ich, zwangsweise da. Du musst ein Stück weit verstehen, wie läuft denn Brandmanagement? Wie schaffe ich denn tatsächlich, Markenbilder zu generieren und bei Konsumenten zu verankern? Gleichzeitig musst du verstehen, wie funktionieren denn diese ganzen Anwendungslandschaften, also bis zu einem gewissen Grad, wie funktionieren die denn, wie funktioniert denn eine KI und wo sind die Begrenzungen und sowas. Ich muss ein Verständnis darüber haben, wie gestalte ich denn Prozesse, ne? Und wie ich muss ein Verständnis dafür haben, wie arbeite ich denn cross-funktional. Also jetzt nicht in zementierten Silo-Strukturen mit Machtgefüge dahinter, sondern tatsächlich, ich brauche unterschiedliche Kompetenzen, ähnlich wie wir es auch bei Marketing-Tech-Monitor im Kern machen, die ich an den Tisch bringe, um halt ein Gesamtprodukt dann zu erzeugen. Spannender könnte es kaum sein.
Das heißt, jeder Marketer wird ja dann auch irgendwie eine Führungskraft von Agenten und muss ja irgendwie Teamführung im weitesten Sinne ein Stück weit besser verstehen, oder?
Ja, und du musst mal verstehen, was machen die denn da alle und wo sind die Grenzen und wo muss ich denn jetzt hier bitte mal eingreifen? Also ich brauche neues Wissen, mehr Wissen und das wird sich auch permanent wieder weiter verändern. Also deine klassischen AIDA-Funnels, sonst irgendwas der Vergangenheit, mit denen man viele Jahre operieren konnte, da werden sich jetzt halt alle 2 Jahre vielleicht ablösen, durch neue Konzepte überlagert werden.
Also lebenslange Lernen für Marketer, sehr, sehr wichtig. Und
ja, das ist auch gerade das zu dies, weil mich auch vorhin gefragt, was mich umtreibt. Das ist ja gerade das Spannende, ne? Das wird nicht stehen bleiben. Mhm. Und jetzt die nächsten Jahre, denke ich mir, kriegen wir nochmal einen Evolutionsschub in das ganze Thema Marketing, Vertrieb, durch KI-Anwendung, aber auch durch die Verankerung von Grundprinzipien der Psychologie und des Markenmanagements, und die das Zusammenspiel mit Data-Driven Customer Interaction. Spannender könnte es nicht sein.
Nee, ich glaube auch gerade dieses Datenthema ist natürlich jetzt durch KI einfach für viele noch greifbarer, anstatt dann einfach nur eine riesengroße Tabelle zu haben und zu sagen, ja gut, keine Ahnung, brauche ich jetzt ein BI-Team, haben die Zeit und sonst was, wird man ja als Marketer auch plötzlich viel, viel befähigter, auch mit mehr Sachen umzugehen und Sachen nach vorne zu treiben.
Absolut. Und das heißt, ich kriege für manche Themen kriege ich einen ganz neuen Spin. Und was ich ja unglaublich spannend finde, tatsächlich sind wir wieder dabei, das Problem ist vor dem Laptop. Wie schaffe ich denn sowas in eine Organisation reinzutragen? Ne? In manchen Unternehmen sind ja dominierend die Stammesfäden der letzten 400 Jahre, liebevoll zelebriert. Und da muss man einfach sagen, so, jetzt ist mal Schluss. Wie machen wir denn Marketingvertrieb in der Zukunft? Wie arbeiten wir denn cross-funktional? Auch Jens, wenn man so weiterspinnt, welche Incentive-Modelle packe ich denn dahinter? Ne? Mhm. Vertrieb läuft nach Umsatz, Marketing läuft nach Leads oder was auch immer. Und irgendwann knallt es immer wieder zwischendrin. Wie schaffe ich denn gemeinsame KPI-Frameworks, wo wir beide seamless, jeder trägt seinen Teil dazu bei, entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten? Alles einmal neu denken. Manche Aufgaben fallen weg, die wirst du als Marketing und Vertrieb nicht mehr machen. Dafür einen Agent übernehmen. Und was ist denn dann deine Aufgabe? Was sind Rollenprofile? Hm. Spannender können sie nicht sein.
Mega, mega spannend. Ich glaube, da könnte man echt bei 3-4 Flaschen Wein auch noch sehr lange drüber philosophieren. Ja. Und das Schöne, wir wissen selber nicht, wie die Zukunft aussieht. Aber trotzdem bringt mich das zu meiner letzten Frage. Denn du hast vorhin mal gesagt, wenn mir jemand vor 3-4 Jahren gesagt hätte, dass das und das Thema noch oder ist dann quasi gelöst. Wenn wir jetzt uns heute in 3-4 Jahren nochmal treffen und Ralf Strauß sagen würde, bis dahin haben die Marketer das Problem gelöst oder ist das quasi Standard, was heute wow ist? Was wäre das? Kannst nur falsch antworten, aber ist trotzdem interessant.
Nee. Ich glaube, dass auch die Triebfeder hat mich mal gefragt zum Marketing Tech Summit in Berlin jetzt Ende September, was uns alle umtreibt. Da haben wir knapp 60 Kolleginnen und Kollegen, die kannst du auch gerne dazu mal befragen. Ich glaube aber eines, was wir mitnehmen müssen, ist, dass Veränderung ein Teil unserer DNA ist. Also deine Silo-Strukturen oder das, was du gelernt hast, kann sein, dass es morgen schon bereits obsolet ist. Ne? Sowas. Und dass du permanent funktionsübergreifend arbeiten musst und dir neue Skills arbeiten musst. Ich glaube, dieses Thema, also was uns hauptsächlich tragen wird, ist, Veränderung ist Teil unserer DNA, sowohl in deinen Kompetenzen, in deinem Wissen, wie du arbeitest, wie sind deine Rollen aus, in denen du arbeitest. Es ist fester Teil. Was du heute machst, kann sein, dass du in 2 Jahren wieder rausschmeißen wirst. Und ich glaube, das wird vor allen Dingen etwas sein, was sich verändern wird, zwangsweise verändern muss.
Mega. Also ich glaube, mit dem Titel oder beziehungsweise mit dem Satz Veränderung ist Teil unserer DNA, ein schöneres Ende zu dem Podcast hätte ich mir gar nicht wünschen können. Hätte ich gerne so einen Auftrag gegeben mit so einem Schlusssatz, aber mega geil. Ralf, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrungen, deiner Insights, deiner Projekte. Ich fand super spannend. Wir hören uns ja zum Glück relativ regelmäßig. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich drauf auf dem Marketing Tech Summit. Bin ja auch natürlich vor Ort. Und dann trinken wir mal, glaube ich, eine Flasche Wein.
So soll das sein. Ich danke an dir erstmal. Und wie gesagt, freue mich, dich dann wiederzusehen. Spätestens auf Marketing Tech Summit am 30.09.
Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao.
Ciao, Jens.